ARD.
Ja, so krass klingt eine Militärparade in Pyongyang in Nordkorea. Ich habe solche Paraden als Asienkorrespondent schon ein paar Mal in Pyongyang miterleben dürfen. Das ist immer wieder beeindruckend, wie dieses bitterarme Land wirklich tausende Soldaten aufmarschieren lässt, die an einem so dermaßen im Stechschritt vorbeimarschieren, dass der Boden wirklich vibriert, wie die Flugzeuge über den Köpfen vorbeidonnern, wie alle schreien und jubeln und in Tränen ausbrechen, wenn sie an der Tribüne von Kim Jong-un vorbei defilieren und wie der dort oben manchmal schweigend, manchmal lachend mit seinen Generälen dieses Spektakel verfolgt. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass diese Truppen einmal vor meiner eigenen Haustür zum Einsatz kommen könnten. Nicht in Asien, sondern hier, mitten in Europa.
Auch gegen Truppen aus Nordkorea.
Als nahezu sicher zu gelten.
Nordkoreanische Soldaten gerade im Westen Russlands.
Nordkoreanische Ingenieure, Logistiker im rückwärtigen Raum befinden.
Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Heute mit Philipp Abresch. Warum greift Nordkorea in den Ukraine-Krieg ein? Was bedeutet das für die Ukraine und ganz konkret auch für unsere Sicherheit? Die Weltlage ist ja gerade alles andere als einfach. Der Sturz von Bashar al-Assad in Syrien oder der beinahe Staatsstreich in Südkorea hängt vielleicht alles irgendwie miteinander zusammen? Darüber sprechen wir heute, um es ein Stück besser zu verstehen. Mit Thorsten Ifland, unser Korrespondent, der gerade von Seoul aus an der nordkoreanischen Grenze war und sogar mit nordkoreanischen Überläufern gesprochen hat. Und mit Wassily Golot in der Ukraine, der uns gleich erzählt, was an der Front passiert, seitdem die Nordkoreaner im Einsatz sind. Hi Wassily, hi Thorsten.
Hallo.
Hallo aus Tokio.
Thorsten, was habt ihr uns da mitgebracht von der nordkoreanischen Grenze?
Ja, das klingt ganz schön gruselig, ne? Es ist so eine Mischung aus Geistergeräuschen, Tierlauten, einfach nur undifferenzierbarer, richtig unangenehmer Lärm. Damit werden die Südkoreaner in den Dörfern an der Grenze zu Nordkorea beschallt. Und das praktisch jeden Tag und vor allem nachts und oft noch viel lauter und extremer, als wir gerade gehört haben.
Wassily, ich nehme an, solche Geräusche wie an der nordkoreanischen Grenze, geisterhafte Geräusche, Wolfsgeheul, das hört man an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine eher nicht. Wohl ganz andere Geräusche, richtig?
Ja, an der Front und in frontnahen Orten und Städten, da hörst du Beschuss, da hörst du Explosionen, da werden Gleitbomben abgeworfen, da fliegen Raketen und vor allem hast du da stundenlang oder tagelang manchmal, so lange ziehen sich einige Luftalarme durch, auch immer wieder dieses schrecklich schrille Geräusch. Das ist die Realität entlang der Frontlinie.
Wir sprechen gleich ausführlicher über die Lage in der Ukraine, bleiben aber erstmal in Asien im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südkorea. Thorsten, die Menschen an der Grenze sind ja ziemlich viel Kummer und nordkoreanische Eskapaden gewohnt, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sowas gar nicht mehr zum Lachen finden, ne? Solche Geräusche.
Nee, absolut nicht. Die Nerven liegen blank. Das war mein Eindruck, als wir vor Ort waren. Siam Ri, so heißt das Dorf. Da leben nur rund 100 Menschen. Die meisten von ihnen sind sehr alt und die werden im Grunde schon seit dem Sommer um ihren Schlaf gebracht von eben diesem Geräusche-Terror. Viele haben uns erzählt, dass sie unter Schlafstörungen leiden, entsprechende Pillen oder sogar Antidepressiva nehmen. Und die Männer haben gesagt, dass sie seitdem viel mehr Alkohol trinken. Also die Leute sind wirklich verzweifelt und wünschen sich, dass das endlich aufhört.
Wenn du von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit dem Auto Richtung Norden fährst, dann kommst du an Wegweisern vorbei. Da steht drauf Pyongyang 151 Kilometer. Die ganze Strecke in die nordkoreanische Hauptstadt könntest du locker in 3 Stunden hinter dich bringen, wäre da nicht die Grenze und die ist unüberwindbar. Der Grenzzaun ist nicht nur ein Zaun. Entlang der Grenze verlaufen Minenfelder, Panzersperren, Schutzwälle und so weiter. Nord- und Südkorea befinden sich noch immer offiziell im Krieg. Dass sich beide Seiten also nicht zu nahe kommen, dafür gibt es eine Pufferzone von 4 Kilometern, die demilitarisierte Zone, die DMZ. In dieser Zone liegt auch Panmunjom mit seinen berühmten blauen Baracken. Hier zum Beispiel traf sich Donald Trump, einst als amerikanischer Präsident, mit Kim Jong-un, dem Machthaber Nordkoreas. In dieser Zone liegen auch zwei Dörfer. Ein nordkoreanisches, das vom Süden nur Propagandadorf genannt wird, weil es bestens in Schuss gehalten wird. Und es gibt ein südkoreanisches Dorf, in dem vor allem alteingesessene Bauern leben. Das sogenannte Freiheitsdorf. Aber auch in der größeren Grenzregion leben auf südkoreanischer Seite viele Menschen. Sie alle hören neuerdings die Propagandageräusche aus dem Norden. Warum fährt dieses Land solche Lautsprechergeschütze auf? Hat sich das Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea gerade so dramatisch verschlechtert?
Na, das Verhältnis ist so schlecht wie schon lange nicht mehr. Das kann man ohne weiteres so festhalten. Der Ursprung für diesen, ja, ich nenne es mal Lautsprecherkrieg, liegt in den Müllballons, die Nordkorea ja schon seit einigen Monaten immer wieder in den Süden schickt. Also wirklich Luftballons, an denen Tüten mit Müll oder Fäkalien hängen. Die sind sogar schon bis nach Seoul geflogen, haben da teilweise Brände ausgelöst. Südkorea hat dann darauf insofern reagiert, als dass man seine Lautsprecher an der Grenze auch wieder ausgepackt hat. Die gibt es da auch schon ein paar Jahre. Man hat den Norden mit K-Pop, also mit koreanischer Popmusik beschallt und mit Informationen, quasi mit Nachrichten nach dem Motto, kommt her, hier habt ihr es viel besser. Und die Reaktionen aus dem Norden sind eben die Geräusche, die wir gehört haben. Und dieser Psycho-Kleinkrieg passt eben ins große Bild. Nordkorea hat per Verfassung inzwischen festgehalten, dass der Süden Feindesland Nummer 1 ist. Man hat auch die letzten Straßen- und Bahnverbindungen gesprengt, um auch symbolisch zu sagen, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Und rhetorisch bekämpfen sich beide Seiten schon jetzt bis aufs Blut. Und die letzte Eskalation ist eben die Entsendung nordkoreanischer Soldaten in den Krieg Russlands gegen die Ukraine.
Es ist ja insgesamt eine aufgeheizte Stimmung gerade. Der südkoreanische Premierminister hat das Kriegsrecht ausgerufen. Das hat er auch zum Teil mit Nordkorea begründet. Wie geht's den Menschen in Südkorea damit? Wie ist die Stimmung mal, sagen wir mal, in Seoul? Also gar nicht unbedingt an der Grenze, sondern im Land.
Ja, das haben wir die Leute natürlich auch gefragt, als wir zu Besuch waren. Und die Menschen sind, was die großen Fragen angeht, also ob es auch auf der koreanischen Halbinsel zu einem bewaffneten Konflikt kommt, erstaunlich gelassen war mein Eindruck. Die haben uns in der Tat gesagt, ach, lass die da im Norden nur drohen, wir kennen das seit Jahrzehnten nicht anders. Uns stört es viel mehr, wenn ihr unseren Alltag so sehr beeinflusst, wie eben durch Müllballons oder Geräusche. Und was die von dir angesprochene aktuelle innenpolitische Krise angeht, so können die Menschen, glaube ich, ganz gut trennen, dass das Ausrufen des Kriegsrechts nicht wirklich was jetzt mit dem Konflikt zwischen Nord- und Südkorea zu tun hat, sondern vielmehr eine politische Verzweiflungstat von Staatspräsident Yoon war.
Lass uns mal in die Ukraine gucken und an die Front, wo seit einigen Wochen nordkoreanische Truppen im Einsatz sein sollen. Wassili, wie ist gerade denn die Lage an der Front in der Ukraine?
Einmal die Lage abseits der Front, nur während Thorsten und du gerade gesprochen habt, ist bei uns der Strom wieder ausgegangen, weil durch diese massiven Infrastrukturangriffe es jeden Tag auch in Kiew, auch in anderen Städten zu Stromabschaltung kommt. Das heißt, ich musste gerade hier umstöpseln. Wir sind jetzt über den Notstromakku verbunden, das hält eine Weile, aber das gehört auch zu unserem Alltag und zu dem Alltag gehört eben auch, dass seit einiger Zeit die Information da ist, dass 12.000 etwa nordkoreanische Soldaten auf russischem Staatsgebiet sein sollen. Das ist wichtig zu betonen, weil sie kämpfen Stand jetzt nicht in der Ukraine, heißt es vom ukrainischen Militärgeheimdienst und auch von Präsident Zelensky, der darauf verweist. Aber das ist etwas, was der Ukraine große Sorgen macht, denn einerseits Militärs aus Nordkorea zu haben, die Russland unterstützen, zum anderen soll es wohl nach Aussage von Zelensky auch Kooperationen geben, dass Ingenieure aus Nordkorea nach Russland kommen und möglicherweise in Rüstungsfabriken mitarbeiten, also auch Zivilisten, die dann nach Russland kommen, um diesen Krieg, um diese Kriegsmaschinerie zu unterstützen. Das bereitet hier sehr, sehr vielen Menschen zusätzliche Sorgen zu denen, die sie ohnehin schon haben.
Weiß denn die Ukraine, was das genau für Truppen sind? Sind das auch Kampftruppen?
Das ist gerade das, wo die Ukraine relativ zurückhaltend ist. Also es sind wohl auch Kampftruppen, es sind wohl auch Soldaten, die einzelnen Kampfeinheiten zugeordnet worden sind. Aber es gibt, deshalb bin ich so zurückhaltend, es gibt keine akkurate, geprüfte Information darüber, ob sie jetzt schon unmittelbar an der Frontlinie, konkret in der Region Kursk, in der russischen Region, gekämpft haben. Es gibt sozusagen drei verschiedene Varianten. Entweder sie werden aktiv dort eingesetzt, möglicherweise irgendwann auch auf ukrainischem Staatsgebiet, oder sie werden in Kursk bleiben, oder die dritte Variante ist, sie sind sozusagen in den hinteren Reihen und bilden sozusagen den Schutz für die russischen Truppen, die nach vorne gehen, auf die Nulllinie und dort kämpfen. Aber in jedem Fall ist das eine zusätzliche Unterstützung für die russische Kriegsführung.
Die koreanische Volksarmee. Die Zahlen allein sind beeindruckend. Über 1 Million Soldaten. Jeder in Nordkorea hat wohl mal eine Uniform getragen. Es gilt eine Wehrpflicht von bis zu 10 Jahren. Viele Truppenteile gelten als nicht besonders kampfstark. Sie werden auch in der Landwirtschaft oder auf dem Bau eingesetzt. Andere Einheiten dagegen sind bestens trainiert und mit den neuesten Waffen ausgestattet. Die Special Operations Forces. Allein diese Einheiten könnten etwa 200.000 Mann umfassen. Regelmäßig paradieren die Soldaten durch die Hauptstadt Pjöngjang. Dabei werden oft auch die neuesten Waffensysteme vorgestellt, beispielsweise ballistische Raketen. Nordkorea gilt als Atommacht. Thorsten, ihr habt ja auch in Seoul euch umgeschaut, auch mit Militärexperten gesprochen. Wassili, du hast deine sehr guten Quellen in Kiew. Habt ihr eine Erklärung dafür, warum Nordkorea sich inzwischen mit Soldaten am Krieg gegen die Ukraine beteiligt? Bisher war ja immer nur von Waffenlieferungen die Rede, jetzt Soldaten. Was könnte da der Deal sein zwischen Kim und Putin?
Ja, Wassili hat es ja schon angesprochen, ne? Rund 12.000 Soldaten, dazu noch 10 Millionen Schuss Munition, das war die Zahl, die ich gelesen habe zuletzt. Im Gegenzug hat Kim Jong-un auch einen langen Wunschzettel, so kurz vor Weihnachten. Ganz oben stehen taktische Atomwaffen oder U-Boot-Raketensysteme. Also kurzum, es geht um Waffen, Equipment und Technologie. Und im Gegenzug hat Kim nahezu unendlich viele Soldaten im Angebot. Experten, mit denen wir gesprochen haben, gehen von mindestens 1,2 Millionen aktiven Soldaten aus. Zahlenmäßig eine der größten Armeen der Welt. Personal, das Putin derzeit definitiv sehr gut gebrauchen kann.
Und um das vielleicht von ukrainischer Seite zu ergänzen, wir sehen und beobachten ja schon seit längerem eine wachsende, steigende Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea. Und für Kim ist es natürlich von großem Vorteil, Soldaten zu haben, die Kampferfahrung sammeln in einem tatsächlichen Krieg, um möglicherweise dann auch in Korea selbst irgendwann noch aktiver zu werden und dort militärische Ziele weiter zu verfolgen. Also das ist eine sehr, sehr gefährliche, besorgniserregende Kooperation. Anders kann man das nicht sagen mit Blick auf die geopolitische Lage auf dem gesamten Planeten. Und es zeigt eben auch, dass es nicht wie Russland das ja oft zu verkaufen versucht, ein regionaler Konflikt irgendwie in der Ukraine ist, sondern das ist ein großer Krieg, an dem jetzt auch Nordkorea in einer sehr umfassenden Weise beteiligt ist. Ja auch neben der Munition und neben den Soldaten auch mit Lieferung von Raketen, die auch auf ukrainische Städte geschossen werden.
Ein großer Krieg, Wassili, sagst du, gleichzeitig erlaubt es ja Wladimir Putin, den Krieg nach innen hin klein zu halten, denn er muss eigene Staatsbürger nicht mobilisieren, junge Männer an die Front schicken, er kann sich die sozusagen aus Nordkorea holen, richtig?
Das ist zumindest der Versuch und das zeigt, dass der Krieg, dass Russland zwar in vielen Bereichen überlegen ist, auch immer noch was eigene Soldaten angeht, was Munition angeht, was überhaupt Waffensysteme angeht, aber dass auch Russland unter Druck ist. Denn Putin weiß, er kann keine umfangreiche Mobilisierung machen. Als er das beim ersten Mal versucht hat und Änderungen vorgenommen hat, gab es ja Wellen von Menschen, die das Land verlassen haben, Braindrain. Das ist für ihn ein großes Risiko, das nochmal zu machen, denn es sind zwar viele Menschen, die diesen Krieg unterstützen, aber es sind nicht so viele, die tatsächlich an diesem Krieg teilnehmen wollen, auch wenn Russland versucht, in Form von finanziellen Anreizen dann doch Leute an die Front zu bekommen, was auch gelingt. Insofern, Nordkorea hilft Russland auf jeden Fall und es ist auch eine große Gefahr für die Ukraine.
Große Frage, die Militärexperten umtreibt. Wie stark ist eigentlich die nordkoreanische Armee? 1,2 Millionen, sagst du, Thorsten. Sprechen wir mal drüber. Ihr habt einen Überläufer getroffen in Seoul. Der ist aus Nordkorea geflüchtet und nicht irgendein Überläufer, sondern ein Ex-Special Forces, ne? Ein Elite-Soldat. Ich kann mir vorstellen, es war gar nicht so einfach, den aufzuspüren.
Nee, in der Tat. Im Grunde alle Überläufer leben sehr gefährlich, vor allem die, die medial auftauchen oder als Aktivisten in Erscheinung treten. Die haben alle Polizeischutz. Die Angst vor nordkoreanischen Agenten im Land, die ist allgegenwärtig. Und den Elitesoldaten, den wir getroffen haben, der hat sich aber sogar bei uns zu Hause drehen lassen. Er hat 5 Jahre genau in der Truppe gedient, die jetzt nach Russland geschickt wurde. Und der hat uns ganz trocken gesagt, dass er keine Angst habe und jederzeit bereit wäre, auch zu kämpfen. Er hatte seine Zivilpolizisten schon längst abbestellt. Sein Wohnhaus von außen zeigen, das wollte er dann allerdings auch nicht.
Was hat er denn über diese Truppe erzählt?
Ja, er kennt dieses eine Video, was um die Welt gegangen ist, das der ukrainische Dienst Spravdi Mitte Oktober bei X veröffentlicht hat. Diese Bilder sollen ja zeigen, wie nordkoreanische Soldaten von Russen ihre Ausrüstung bekommen haben. Und seine Reaktion war darauf, das waren alles ganz frische Rekruten, Anfänger, die bei weitem nicht die komplette Ausbildung bekommen hätten. In seinen Augen also Kanonenfutter. Das war aber ja nur ein Teil der Soldaten, die Nordkorea entsendet hat. Der Special Force Veteran hat uns schon auch erzählt, dass die Jungs ja sowas wie eine Eliteeinheit sind. Größer, stärker, körperlich und moralisch ganz vorne mit dabei. In der Ausbildung würden sie sogar trainiert werden, Nägel mit der bloßen Fußsohle in Holz zu rammen oder sie halten es aus, wenn ihre Hände Feuer fangen und sowas alles. Also das sind definitiv die harten Jungs. Er hat uns auch einen Einblick in die Taktik gegeben.
Im Kriegsfall greifen sie von hinten an. Sie nutzen dazu Ablenkungsmanöver, Selbstmordattentate, biochemische Waffen oder sie ermorden Schlüsselfiguren. Sie greifen alle strategisch wichtigen Punkte des Feindes an, bis zur Frontlinie.
Was hat euch denn dieser Überläufer erzählt? Wie loyal sind diese Truppen ihren eigenen Kommandeuren gegenüber?
Ja, das ist die große Frage. Er hat gesagt, das sind junge Leute, die noch nie Nordkorea verlassen haben, die überhaupt keinen Eindruck von Freiheit, sofern man das in dieser Kriegssituation sagen kann, bekommen haben. Aber es ist natürlich aus psychologischer Sicht schon sehr, sehr interessant. Also diese Soldaten haben das erste Mal das Land verlassen. Ich glaube, es gab auch mal ein paar Handyaufnahmen von nordkoreanischen Soldaten, wie sie eben am Handy sitzen, sich Videos angucken auf Videoplattformen. Also vielleicht kommen sie auf den Geschmack und flüchten oder laufen über. Und genau da will Südkorea, das das Ganze natürlich auch besonders beobachtet, ansetzen. Stichwort eben psychologische Kriegsführung. Man möchte mit ukrainischen Kräften zusammenarbeiten, wie man sozusagen die nordkoreanischen Soldaten rüberkriegt in die Ukraine und in den Westen, um die zu überzeugen, das Leben hier ist besser als bei euch in Nordkorea. Und da hofft man eben genau auf solche vielleicht naiven, jungen Soldaten, die das mit sich machen lassen.
Ihr im Studio, ich schätze, ihr guckt nordkoreanisches Fernsehen nonstop. Das ist immer ziemlich viel Propaganda und ich habe gehört, es gab Bilder von Rekruten, die sich begeistert einschreiben, weil sie auch an die Front in die Ukraine wollen. Was ist davon zu halten? Schickt Nordkorea vielleicht noch weit mehr als nur die 12.000 Soldaten, die im Moment dort im Einsatz sein sollen?
Ja, genau. Das war quasi eine Reaktion auf die Tatsache, dass in der nordkoreanischen Verfassung jetzt steht, dass Südkorea der Staatsfeind Nummer 1 ist. Und mit diesen Bildern wollte das Regime von Kim Jong-un quasi verkaufen. Hier, wir haben das jetzt gesagt und alle helfen uns, diesen Staat zu bekämpfen und anzugreifen. Also da ist tatsächlich ordentlich was los gewesen. Aber natürlich auch jetzt jüngst durch diese Ausrufung des Kriegsrechts ist natürlich ein gefundenes Fressen auch für die Propaganda von Kim Jong-un und seinem Regime. Regime, zu sagen nach dem Motto, da im Süden, da läuft gar nichts mit dem Jun an der Spitze. Hier oben bei uns im Norden habt ihr es besser. Also da, das ist natürlich ein Elfmeter für die Propagandaabteilung. Von daher, ja, das, was hier passiert, ist natürlich für die gesamte Stabilität auf der koreanischen Halbinsel auch nicht wirklich gut, was gerade in Südkorea passiert. Man ist sehr mit sich selbst beschäftigt und ja, ich glaube kaum, dass da dann jetzt gerade über neue Strategien so wirklich nachgedacht werden kann, wie man der Bedrohung von diesen autokratischen Staaten entgegentritt.
Vassili, was weißt du über die Kooperation zwischen Ukrainern und Südkoreanern? Ist das Thema? Wird das öffentlich besprochen in der Ukraine?
Absolut. Es gibt beispielsweise für ukrainische Soldaten Zettel, auf denen gewisse Fragen stehen, wenn man denn nordkoreanische Soldaten als Kriegsgefangene nehmen sollte, dass man mit denen kommunizieren kann, also einfache Fragen in koreanischer Sprache. Der ukrainische Verteidigungsminister Umerov ist auch nach Südkorea gereist zu Gesprächen. Die Ukraine ist natürlich interessiert an stärkerer militärischer Unterstützung durch Südkorea, was eben zeigt, wie welche Dimension dieser Krieg angenommen hat.
Lasst uns mal das große Ganze betrachten. Nordkoreanische Truppen kämpfen in Europa, so scheint es, also vor unserer eigenen Haustür. Damit hat sich der Konflikt nochmal weiter internationalisiert. Putin hat damit eine sehr gefährliche Situation geschaffen, richtig?
Absolut. Wir beobachten, dass Russland sich auf die eigenen Partner verlassen kann. Das ist Iran mit den Shahid-Drohnen, die schon lange eingesetzt werden, die inzwischen ja auch in Russland selbst produziert werden. Nordkorea, die Entwicklung, die wir beobachten von Waffen, Munition, Raketensystemen bis hin zu Soldaten, zeigt sozusagen, dass es da keine roten Linien gibt oder keine gravierenden roten Linien zumindest, sondern dass da in dieser Partnerschaft alles möglich ist, wohingegen die Ukraine sich ja immer schwer tut, für jeden kleinen Schritt über Monate argumentieren muss, um da die Erlaubnis zu bekommen, obwohl es da um die Verteidigung des eigenen Staatsgebiets geht, obwohl es da um Dinge geht, die völkerrechtlich erlaubt sind, wie beispielsweise Angriffe tief nach Russland hinein auf Militärbasen, von wo die Flieger starten, die dann Raketen abschießen auf ukrainische Städte, und zwar von Ost bis tief in den Westen. Deshalb ja, das ist etwas, was in den europäischen Hauptstädten genau zur Kenntnis genommen werden sollte und wo es mich als Beobachter wundert, dass, obwohl so massive Schritte dort unternommen werden von nordkoreanischer Seite in Zusammenarbeit mit Russland, es bisher so wenig klare Antworten gegeben hat, bis auf die Erlaubnis, Attackams und Storm Shadow einzusetzen für die Ukraine im Grenzgebiet aber nur.
Ich habe am Anfang in meiner Anmoderation gesagt, vielleicht hängt alles auch miteinander zusammen. Gucken wir mal auf den Sturz von Assad in Syrien und dass Russland dem eben nicht zu Hilfe gekommen ist. Zeigt das vielleicht, wie krass Putin inzwischen mit dem Krieg in der Ukraine gebunden ist? Und ist das ein Zeichen dafür, dass er auch in Zukunft noch mehr auf die Hilfe von Staaten wie Nordkorea, Iran oder China angewiesen ist? Also hat Russland vielleicht, du hast das ja auch angedeutet, Vassili, hat Russland vielleicht nicht die Kraft, alleine zu kämpfen?
Russland ist auf jeden Fall auf die eigenen Partner angewiesen. Die Entwicklungen in Syrien zeigen die russische Schwäche. Sie sind jetzt aber natürlich auch besorgniserregend für die Ukraine, denn jetzt kann sich Russland voll und ganz auf diesen Angriffskrieg, auf diesen Vernichtungskrieg in der Ukraine fokussieren. Und wichtig ist sozusagen, welche Lehren die Partner daraus ziehen, welche Lehren die Staaten in Europa daraus ziehen, die diesen Krieg beenden wollen. Denn Russland macht kein Geheimnis aus den Zielen. Russland will den ukrainischen Staat als Staat vernichten, will so viel Staatsgebiet wie möglich erobern. Aber es geht eben nicht nur um Territorium, sondern es geht in erster Linie um die Kontrolle über diesen Staat. Und wenn das verhindert werden soll, dann muss man jetzt objektiv feststellen, wurde dafür bisher zumindest viel zu wenig gemacht.
Im Januar bekommen die USA einen neuen Präsidenten, Donald Trump. Da hat es ja schon in der Vergangenheit aufsehenerregende Bilder gegeben mit ihm und Kim Jong-un. Die haben sich sogar Briefe geschrieben, Liebesbriefe hieß es zwischenzeitlich mal. Und gleichzeitig hat Trump gesagt, er könne den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden. Ich habe den Eindruck, wenn der Präsident ist, dann werden die Karten nochmal ganz neu gemischt, richtig?
Ja, definitiv. Egal, mit wem wir sprechen. Ob es jetzt um Taiwan geht und den Konflikt zwischen Taiwan und der Volksrepublik China. Egal, ob es um die Frage Nord-Südkorea geht. Egal, ob es um die Frage West oder Ost geht. Auch was Japans Position angeht und die vielen amerikanischen Soldaten, die hier in der Region, aber eben auch im Pazifik generell, im Südchinesischen Meer und so weiter stationiert sind. Alles hängt von dieser Personalie Donald Trump ab. Alle schauen, was macht er als nächstes, inwiefern konzentriert er sich auf den Krieg in der Ukraine und was passiert als nächstes. Also ich bin wirklich gespannt, ob Kim Jong-un und Donald Trump nochmal zueinander finden, ob diese sehr spezielle Männerfreundschaft nochmal wieder auflebt. Ich glaube es persönlich aktuell nicht. Kim Jong-un hat diese Präsidentschaftswahl in den USA ja genommen, um sehr auf sich aufmerksam zu machen. Da waren wieder viele Raketentests mit dabei, eben die Entsendung der Soldaten in den Krieg Russlands gegen die Ukraine, viele Drohgebärden, alles Mögliche, das volle Programm nach dem Motto, ich bin hier auch noch da, bevor Donald Trump ins Oval Office zieht. Diese Register hat er alle gezogen. Mal sehen, wie er jetzt reagiert. Aber ich glaube, dass Kim Jong-un nicht mehr das Standing in der Weltgemeinschaft hat, in der Bedeutung hat, wie er es hatte während der ersten Amtszeit von Donald Trump.
Was wir von ukrainischer Seite beobachten, ist eine massive Diplomatieoffensive. Wir haben ja gesehen, bei der Wiedereröffnung von Notre Dame in Paris gab es dieses Treffen von Macron organisiert zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky. Die haben sich eine halbe Stunde intensiv persönlich ausgetauscht. Davor, direkt nach der Wahl, war Zelensky ja einer der ersten, der Trump gratuliert hat. Es war jetzt gerade eine Delegation unter Federführung des Leiters des ukrainischen Präsidialamts, Andriy Yermak, also die rechte Hand von Zelensky in den USA. Da wurden verschiedene Gespräche geführt mit Leuten aus dem Trump-Team, auch mit Kellogg, der zukünftige Ukraine-Beauftragte von Trump. Das heißt, die ukrainische Seite will nichts dem Zufall überlassen und will alles in ihrer Macht Stehende tun, um Donald Trump ihre Sicht zu erklären und ihm zu erklären, dass es ohne echte Sicherheitsgarantien nicht zu irgendeiner Form von schnellem Frieden oder überhaupt Frieden kommen kann. Darauf drängt die Ukraine auch 30 Jahre nach dem Budapester Memorandum, wo auf dem Papier schon mal was aufgeschrieben wurde von Russland, Großbritannien und den USA, was dann aber nicht eingehalten worden ist 2014 durch die Krim-Annexion und 2022 durch den Beginn des Angriffskriegs. Das heißt, hier verknüpft man in gewisser Weise mit Donald Trump auch eine Hoffnung, dass dieser brutale Krieg zu einem Ende kommen kann. Man hofft aber eben darauf, dass Trump versteht, dass das nicht ohne eine starke Ukraine, ohne eine militärisch starke Ukraine gehen kann.
Wassily Golot in Kiew, Thorsten Iffland in Tokio. Ich danke euch sehr fürs spannende Gespräch und für eure Einschätzung.
Danke, Philipp.
Sehr gerne.
Ja, und weil es so schlimm, schön, gruselig klingt, hier nochmal die Wolfs- und Geistergeräusche von der nordkoreanischen Grenze. Dass auch die armen Menschen in Nordkorea diesen Lärm jeden Tag und jede Nacht erdulden müssen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. An die muss ich nämlich auch immer sehr denken. Also man kann nur hoffen, dass dieser Spuk bald zu Ende ist und nicht nur der. Vor allem die schlimmen Angriffe Russlands auf die Ukraine. Das war der Weltspiegel-Podcast mit Philipp Abresch. Wenn ihr zu denen gehört, die die Welt besser verstehen wollt, dann klickt euch rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's alles vom Weltspiegel, auch das aktuelle Stück von Thorsten Iffland über Nordkorea. Und dann habe ich noch diesen Tipp für euch. Wenn ihr rund um die Situation in der Ukraine auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann kann ich euch den Podcast Streitkräfte und Strategien empfehlen. Die langjährigen ARD-Korrespondenten Anna Engelke und Carsten Schmiester sprechen mit ARD-Reportern in der Ukraine, mit Militärhistorikern und Sicherheitsexpertinnen über die aktuelle Lage des Krieges. In ihrer Folge Nordkorea bringt NATO in die Zwickmühle haben sie Nordkorea-Experte Professor Rüdiger Frank von der Universität Wien zu Gast. Er sieht in der Allianz zwischen Nordkorea und Russland Anzeichen für einen neuen Kalten Krieg und eine neue Systemkonfrontation. Streitkräfte und Strategien ist die ruhige Antwort auf die vielen beunruhigenden Nachrichten. Hört gerne rein, den Link zur Folge legen wir euch in die Shownotes. Ja, und das war's jetzt. Wirklich von uns vom Weltspiegel-Podcast. Mit dabei waren Philipp Weber, Udo Schmidt, Caroline Mennerich, Anna Stosch und ich, Philipp Abresch.